Ihr Lieben, als ich die Predigt vorbereitet habe, den zweiten Teil der Predigtreihe, worauf du dich verlassen kannst, da dachte ich, vielleicht predige ich ja nur, wenn mir noch jemand sagen kann, was die drei Punkte am Ende der letzten Predigt waren und wer es ja auch gemacht hat, aber dann dachte ich, wir sind alle Menschen und sind vielleicht vergesslich, aber ich will es euch trotzdem nochmal sagen, so als Wiederholung, wo wir uns befinden in der Predigtreihe. Vor zwei Wochen habe ich sie begonnen, bewusst zu Beginn dieses Jahres noch, weil wir uns ja immer wieder fragen, worauf können wir uns verlassen? Und ich habe auch ein paar Dinge genannt, worauf wir uns nicht verlassen können. Aber diese Predigt hatte ja den Untertitel Gottes Gnade. Und die Gnade Gottes kommt in der Bibel immer wieder mit dem Wort Treue zusammen vor und bedeutet, Gott neigt sich zu mir herunter, Gott ist mir nahe. Und dann habe ich von diesem Immanuel erzählt, den Namen, den Jesus nach dem Propheten Jesaja auch bekam. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Und Jesus als die Gnade Gottes in Person sozusagen. Und dieser Vers dann im Mittelpunkt aus dem 2. Korintherbrief, wo Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an Jesus genügen, wenn wir die Gnade mit Jesus ersetzen, weil meine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und dann am Ende habe ich euch einmal aufgefordert, eine Woche lang, oder vielleicht machen es ja manche schon länger, diese drei Punkte zu beherzigen. Zum einen sich immer wieder für die Gnade zu entscheiden, für Jesus zu entscheiden. Zum zweiten jeden Tag 15 Minuten mit Gott zu verbringen, wenn dir dein Leben und dein Glaube so viel wert ist. Und das dritte ist, dass du entsprechend auch lebst und nicht vergisst, was Gott dir sagt und was er tut. Und dass du deinen Alltag entsprechend gestaltest. Heute geht es um Gottes Handeln. Ihr seht es, worauf du dich verlassen kannst, Gottes Handeln. Und ich möchte einsteigen mit einem Bild bzw. einem Vergleich, den wahrscheinlich alle von euch, wenn ich so in die Runde schaue, kennen. Und zwar entweder aus der einen oder aus der anderen Sicht, entweder jetzt gerade mittendrin oder schon ein wenig vergangen. Was ich meine, ist der Vergleich mit der Fürsorge von Eltern für ihre Kinder. Als Jugendlicher, liebe Konfis und andere Junggebliebene, hat man im Prinzip keine Ahnung, was die Eltern alles für einen tun. Und innerlich nicken jetzt vielleicht manche Älteren und denken, ja genau, hätten meine Kinder doch mal früher schon gewusst, was ich alles für sie getan habe. Mir ging es so, als ich von zu Hause ausgezogen bin nach dem Abitur, um in Heidelberg Theologie zu studieren, da muss ich plötzlich alles alleine regeln und managen. Gut, ich habe in einem Studentenwohnheim gewohnt, aber trotzdem musste man plötzlich alles alleine machen. Dabei war es doch zu Hause am schönsten und am bequemsten. Ganz offensichtlich war, dass ich zu Hause meinen Hunger stillen konnte, wann immer ich wollte. Wie von Zauberhand war etwas im Kühlschrank. In meiner Freizeit tat ich das, in meiner Kindheit und Jugend, was eigentlich alle Jungs in meinem Alter tun. Die Hausaufgaben schnell hinschmieren und dann raus, mit Freunden sich verabreden, meistens Fußball spielen. Und wie von Zauberhand sind die dadurch zerschundenen und zum Leidwesen meiner Mutter neuen Hosen sehr schnell kaputt gegangen, aber wie von Zauberhand auch wieder ersetzt worden oder geflickt worden. Und hatte ich nach einem Spiel dann mal Durst, dann stand wie von Zauberhand zu Hause etwas auf dem Tisch, womit ich meinen Durst stillen konnte. Und natürlich blieb bei so einem Kerl wie mir, und das kennen manche vielleicht von euch auch, kein Krankenhausaufenthalt erspart. Ich weiß noch, als wir einmal mit der Jugendgruppe der Gemeinde Schlittschuhlaufen gegangen sind, habe ich mir den Knöchel gebrochen. Und der in Pforzheim, ich hatte in der Nähe von Pforzheim, bin ich aufgewachsen. Und der Vater eines Freundes, der mit dabei war, war der Pflegedienstleiter in einem Pforzheimer Krankenhaus. Und er jobbte manchmal dort, mein Freund, und kannte alles. Und dann fuhren wir dorthin. Der wusste auch schon, wo es einen Rollstuhl gibt, weil laufen konnte ich nicht mehr. Und dann sind wir in der Nacht noch dahin gefahren, haben das röntgen lassen, haben mit dem Arzt gesprochen, er kannte sich da ja so ein bisschen aus. Und das alles damals in dieser Zeit, wo es noch keine Handys gab und ich meine Eltern nicht benachrichtigt habe, was ich da eigentlich so mache. Und natürlich haben sie sich Sorgen gemacht und ich weiß heute noch, ich habe es heute noch bildlich vor Augen, als wir dann endlich nach Hause kamen, ich, Gips, Fuß und Krücken, meine Mutter kam dann die Treppe runter und ich nur sagte, sorry, wir waren noch bei McDonald's. Das stimmte übrigens auch. Das haben wir uns nicht nehmen lassen. Aber nachdem dann der Knöchel abgeschwollen war, musste natürlich die Operation erfolgen. Und wie von Zauberhand wurde diese Rechnung beglichen. Und natürlich sind auch viele Dinge kaputt gegangen, wenn man Fußball spielt, die einem nicht selber gehören, sondern anderen gehören. Und wie von Zauberhand wurden sie bezahlt. Vielleicht dank einer guten Haftpflichtversicherung und dank einer guten Krankenversicherung auch alle folgenden Krankenhausaufenthalte. Als Jugendlicher bin ich dann auf alle möglichen Freizeiten mitgegangen und irgendwie wurden sie bezahlt, aber nicht von mir. Und jetzt nehmen wir noch die unzähligen Materialien für die Schule mit dazu, den Klavierunterricht und diverses Spielzeug und Klamotten. Und dann wird ganz schnell klar, wie viel 1.000 Euro wohl meine Eltern in mich investiert haben, ohne dass ich es wirklich wusste. Das dämmerte mir erst, als ich von zu Hause weggezogen bin. Dass ich mir als Kind und Jugendlicher keine Gedanken darüber machte, das kann man dumm oder naiv nennen. Oder ich habe einfach sorglos meinen Eltern vertraut, dass sie schon alles managen und in die Wege leiten und machen und tun, was eben wichtig ist. Als Jugendlicher hat man im Prinzip keine Ahnung, wie viel die eigenen Eltern für einen tun. Liebe Konfis, merkt es euch. Und liebe Eltern, es ist halt so. Worauf du dich verlassen kannst, die Fürsorge deiner Eltern oder Gottes Handeln. In der Bibel wird uns Gott als ein sorgender, als ein liebevoller Vater vorgestellt. Der Apostel Paulus schreibt es einmal so im Epheserbrief: Darum kniee ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Und Jesus drückt es einmal so aus: Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Wenn also meine Eltern, denen ich bis heute unendlich dankbar bin und die ich über alles liebe, mir Gutes tun und getan haben, wie viel mehr tut es Gott? Wo wir Menschen doch fehlerhaft sind und Schuld auf uns laden und nicht perfekt sind, wenn wir schon Gutes tun, wie viel mehr dann Gott? Vielen ist es schon längst wahrscheinlich aufgefallen, dass ich im Gebet, auch im Gottesdienst, ganz oft nicht einfach nur Gott anrede, sondern ihn als den himmlischen Vater anspreche. Weil er es für mich ist, weil er für mich dieser treue, dieser fürsorgende Vater im Himmel ist. Ich weiß, das ist schwierig, wenn man nicht das Glück hat, wie ich, einen guten Vater zu haben oder gehabt zu haben, sondern daran zu knabbern hat, wie der eigene Vater ist oder war. Und es ist nicht leicht, Gott als Vater anzureden, wenn ich immer den eigenen Vater sozusagen als Folie oder als Vergleich damit denke. Und in Römer 8, Vers 15, da heißt es: Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch viel mehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Vater, lieber Vater. Wir hatten es am Mittwoch im Konfirmandenunterricht, sind wir darauf gekommen. In dieser Stelle steht das hebräische Wort Abba. Und das ist nicht nur eine schwedische Popgruppe, sondern damals die gebräuchlichste Form, wenn man seinen Vater ganz liebevoll ansprechen wollte. So wie wir heute Papi oder Papa sagen, so steht dort Abba. Und jetzt sagt Paulus, dass wir zu Gott kommen können und so zu ihm reden können. Dieses innige Verhältnis, dieses ganz liebevolle Verhältnis können wir zu Gott haben. Das ist doch ein anderer Gott, den wir manchmal uns vielleicht vorstellen, der manchmal vielleicht auch von der Kirche gezeichnet wird oder von Menschen oder wovon auch immer, der ganz entfernt irgendwo im Universum sitzt und eigentlich uns nicht wirklich nachgeht und den wir nicht wirklich interessieren. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Paulus sagt, ihr könnt aber zu ihm sagen: Vater, lieber Vater wird es hier übersetzt. Also euch ganz vertrauensvoll und liebevoll an ihn wenden. Und wenn wir Menschen uns schon Gutes tun, wie viel mehr wird es dann Gott tun? Wenn wir, in der Bibel heißt es von den Menschen, dass sein Dichten und Trachten von Jugend an böse war. So heißt es ganz am Anfang der Bibel, in der Noah-Geschichte. Wenn wir schon Gutes einander tun, ja, wie viel mehr tut dann der himmlische Vater für uns? Glaubst du an Zufälle? Ich nicht. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube fest daran, dass Gott in deinem und in meinem Leben handelt, auch wenn wir es nicht merken. So wie deine Eltern, und jetzt spielt es keine Rolle mehr, wie alt du bist, vieles in deinem Leben getan und geregelt haben und für dich bereitet haben, ohne dass du es je gemerkt hast. Unsere christlichen Glaubensväter, die haben dafür einen Begriff verwendet, der heute aus unterschiedlichen Gründen kaum mehr verwendet wird. Und der Begriff selbst kommt in der Bibel kaum vor, aber zieht sich vom Gedanken her von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel durch. Und dieser Begriff ist die Vorsehung Gottes. Der Gedanke dahinter ist, dass Gott dich begleitet, dass er für dich sorgt, dass er in dein Leben eingreift, dass er es wirklich tut. Und ich möchte euch das kurz anhand ein paar biblischer Personen verdeutlichen. Gott beruft Abraham und sagt zu ihm, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Viele kennen die Geschichte, wie Abraham dann aufbricht mit seiner ganzen Sippe und in ein Land geht, was er noch gar nicht kennt. Gott sagt, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das heißt doch, Gott kennt den Weg und er kennt das Ziel. Und er wird Abraham schon zeigen, wohin er ziehen soll und wo lang er gehen soll und was er für ihn bereitet hat. Und auch wenn es durch viele Höhen und Tiefen ging, die Verheißung wurde erfüllt. Auch wenn das Leben es nicht immer gut mit Abraham meinte, es stimmte und hat sich erfüllt, was Gott ihm sagte. Gott handelt im Leben von Abraham. Und manche von euch kennen die Geschichte noch genauer. Abraham wird einen Sohn verheißen. Obwohl er schon sehr, sehr alt ist und seine Frau Sarah auch, wird ihnen noch einen Sohn verheißen. Und alleine schon die Tatsache, dass sie in diesem hohen Alter, Abraham war immerhin 75, als diese Verheißung kam, einen Sohn bekommen sollen und es vollkommen unlogisch und unnatürlich erscheint, kommt noch eins obendrauf, dass diese Verheißung und die Erfüllung nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, nicht drei Jahre auf sich warten lässt, sondern 25 Jahre. Diese Zeit muss Abraham warten, bis sich die Verheißung des Sohnes erfüllt. Aber sie erfüllt sich. Und dann soll Abraham Jahre später diesen lang ersehnten Sohn Isaak opfern. Eine Geschichte, die nicht so leicht runtergeht wie andere Geschichten, wie der barmherzige Samariter oder Zachäus oder so, wo alles gut ausgeht. Jetzt soll Abraham plötzlich seinen Sohn opfern. Und er macht sich mit ihm auf in das Gebirge und baut einen Altar. Und im letzten Moment, Achtung, zufälligerweise verheddert sich im Gebüsch ganz in der Nähe ein Widder. Und Gott sagt, nimm ihn, verschone deinen Sohn und opfer diesen Widder. Eine Geschichte, die wir nicht so ganz leicht verstehen und worüber man lange jetzt auch predigen könnte. Aber Gott verheißt Abraham nicht nur etwas, sondern er handelt auch in seinem Leben. Drei Generationen später wird Josef von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Als Sklave landet er dort im Gefängnis und wird dann aber, weil er dem Pharao hilft, zum zweitmächtigsten Mann des Landes. Eine ziemlich skurrile Geschichte, wenn man bedenkt, was Josef alles erlebt. Aber mittendrin Gott. Und er handelt im Leben von diesem Josef. Mehrmals heißt es in dieser Josefsgeschichte lapidar, der Herr war mit Josef. Aber er war nicht nur mit ihm, sondern er handelte auch und durch ihn wurde seine Familie vor dem Hungertod bewahrt. Oder viele Jahre später flieht Elia, der Prophet, an einen Flusslauf, an einen Bachlauf. Er ist lebensmüde im wahrsten Sinne, er will eigentlich sterben, er sieht keine Perspektive mehr, er legt sich hin, um nicht mehr aufzuwachen. Und dann versorgt Gott ihn mit Raben, die ihm Wasser und Brot bringen. Und dann bekommt er von Gott gesagt, er soll zu einer Witwe gehen, die selber nicht mehr viel hat und eigentlich auch sterben will. Eine ziemlich düstere Passage in der Bibel. Und diese Witwe nimmt das, was sie noch hat und macht für beide etwas zum Essen und sie können beide weiterleben. Aber Gott hat Elia dorthin geschickt und versorgt. Und im Neuen Testament wird Jesus in die Wüste geschickt. 40 Tage lang wird er versucht vom Teufel. Und dann heißt es ganz auch wieder ganz einfach und lapidar, und die Engel Gottes dienten ihm. Und was ist mit dir? Dieser Jesus sagt nämlich auch etwas ganz, wie ich finde, Ungeheuerliches. Euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet. Euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet. Und an einer anderen Stelle sagt er einmal, welchen Wert hat schon ein Spatz auf dem Dach? Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, wenn es euer Vater nicht will. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Gut, bei manchen ist Gott da schnell fertig mit Zählen, aber darum geht es ja an der Stelle nicht, sondern Jesus will sagen, Gott kümmert sich sogar um solche Dinge in deinem Leben, noch ehe du ihn darum bittest. Das kleinste Detail in deinem Leben ist Gott wichtig. Er sieht voraus. Vertrau ihm. Er handelt. Vielleicht sagt jetzt einer, naja, ist ja alles schön und gut. Ist alles vorherbestimmt. Ja? Die Vorhersehung Gottes. Ich kann nichts mehr selbst entscheiden. Gottes Vorsehung lässt mir keinen Spielraum. Aber das stimmt nicht. Gott nagelt uns nicht auf Einzelheiten und Details fest. Wir sind keine Marionetten, die einfach nur das tun, wozu Gott uns irgendwie an den Stricken zieht. Oder ein Film, der schon längst aufgezeichnet ist und jetzt abgespult wird. Nein, ich komme noch einmal zurück auf den Vergleich. Naja, ah, da ist es. Auf den Vergleich von Eltern und Kindern. Egal, ob du jetzt Kinder hast, ob du Kinder hattest, ob du noch Eltern hast. Ganz egal, aus welcher Perspektive du es jetzt siehst. Deine Eltern geben dir einen Spielraum, sie erziehen dich. Das ist das, was man als Kind lernt, als Jugendlicher nicht mag und als Erwachsener dann denkt, es war doch nicht so schlecht. Deine Eltern erziehen dich oder du erziehst deine Kinder. Und wir alle wissen, die wir Kinder haben, den Weg, den dann die Kinder gehen, den können wir nicht ganz so beeinflussen. Und manche staunen vielleicht, die mehrere Kinder haben, wie die Kinder doch so unterschiedlich sind, wo sie doch die gleiche Erziehung und die gleichen Eltern genießen. Oder ertragen, wie auch immer. Und wir staunen manchmal darüber, was wir eigentlich unseren Kindern sagen und was sie dann machen. Aber genauso ist es mit Gott. Er gibt uns den Spielraum, das Spielfeld sozusagen, aber spielen, das müssen wir schon selbst. Er schenkt uns das Leben, den Lebensraum, er sorgt für uns, er handelt. Aber das Leben gestalten, das tun wir selbst. Und das tun deine Kinder und das hast du als Kind getan, als Jugendlicher und tust es als Erwachsener. Wir haben vorhin aus der Bibel einige Personen angeschaut und das wäre jetzt fatal, wenn du denkst, naja, ist doch schön, wenn es bei Abraham war, bei Josef so war, bei Elia, bei Josef, aber bei mir nicht. Bei mir handelt Gott nicht. Und das wäre fatal. Denn es ist genau das Gleiche wie mit den Kindern, wir sehen oft nicht, wie Gott in unserem Leben handelt. So viele höre ich sagen, ich bete doch, ich lese doch in der Bibel und es passiert nichts. Wirklich? Woher weißt du denn, dass nichts passiert? Vielleicht passieren Dinge anders oder andere Dinge, aber wer sagt denn, dass nichts passiert? Ich habe annähernd 6 Jahre für eine Person gebetet, die ab einem bestimmten Zeitpunkt, obwohl sie aus einem gläubigen Elternhaus kam, aus einem christlichen Elternhaus kam, nie mehr einen Fuß in die Kirche gesetzt hat, nicht mal an Weihnachten, das will ja was heißen. Und dann habe ich nach ungefähr 6 Jahren, waren es, jetzt mal 8 Jahre, habe ich eine SMS von dieser Person bekommen und gesagt, kannst du mir mal eine Bibel in der heutigen Sprache schicken? Und das war eine ziemlich lange Zeit. Und ich habe in der Zeit auch oft gedacht, es passiert nichts. Aber vielleicht passiert ja doch was. Vielleicht passiert es anders, als wir es denken. Auch in deinem Leben. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und wer sagt denn, dass nichts passiert, wenn du betest oder in der Bibel liest? Oder drehen wir es mal um? Was wäre denn, wenn du gar nicht mehr beten würdest? Oder gar nicht mehr in der Bibel lesen würdest? Ich würde am liebsten sagen, probier es mal einen Monat lang aus, aber ich weiß, dass ich dir damit schaden würde und deswegen rate ich dir das auf gar keinen Fall. Aber überleg mal, was passieren würde, wenn du gar nicht mehr beten würdest. Und ich weiß, ihr hättet genauso wie ich gerne Patentrezepte, ja, Gottes Handeln in meinem Leben. Antworten, die so runtergehen wie bei Mathe, richtig oder falsch. Aber so einfach ist es im Leben nicht. Und deswegen möchte ich dir eines heute Morgen sagen. Gott ist für dich unermüdlich im Einsatz. Wenn du das ergreifst und begreifst, vielleicht auch nach dem, was wir jetzt gehört haben, dann hörst du auf zu fragen und zu sagen, was tut Gott schon in meinem Leben? Warum handelt er nicht in meinem Leben? Weil du erkannt hast, dass er schon längst tut und immer wieder tut. Und du wirst vielmehr sagen, ja, Gott handelt. Ich sehe es nicht immer. Ich verstehe es auch nicht immer. Ich kann es nicht immer begreifen. Aber ich weiß, er ist dieser liebende, dieser treu sorgende Vater für mich. Und deswegen weiß ich, dass er für mich handelt. Und ich möchte zum Schluss noch einmal drei Bibelstellen nennen, um genau das zu verdeutlichen. Weil ich weiß, nochmal, wir hätten gerne Patentrezepte. Und ich komme auch noch kurz darauf zu sprechen, wie erkenne ich jetzt Gottes Handeln in meinem Leben? Oder warum kann der jetzt nicht einfach mal mein Konto wieder auf Null stellen? Also wenn es im Minusbereich ist natürlich nur, ja. Oder warum kann der nicht den Streit mit meinen Nachbarn in der Familie, mit meinen Kindern, Eltern, Verwandtschaft, warum kann er das nicht einfach machen? Und dafür gibt es keine Patentrezepte. Da muss ich dich enttäuschen. Aber es gibt viel Wichtigeres, nämlich den Boden sozusagen, auf dem du diese Fragen stellst. Und deswegen noch einmal drei Bibelstellen, die dir helfen sollen zu erkennen, ja, Gott handelt in meinem Leben, manchmal geheimnisvoll, manchmal nicht verständlich, manchmal unerklärlich, aber immer mit Sicherheit. Die erste Bibelstelle steht wieder im Römerbrief im 8. Kapitel, eine etwas längere. Und auch der Geist Gottes, also der Heilige Geist, der Geist Gottes, ist in der Bibel ist synonym gebraucht. Auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Diese Bibelstelle fasziniert mich schon eine ganze lange Zeit. Denn ich versuche sie mir immer so bildlich einmal vorzustellen, wo wir irgendwo in der himmlischen Welt Gott der Vater ist und der Heilige Geist zu ihm kommt und sagt, hörst du? Hörst du? Da ist der David und betet. Aber ihm fehlen gerade die Worte. Er macht gerade echt was Hartes durch. Ist nicht ganz einfach für ihn. Ich will dir mal erklären, was er eigentlich meint. So ein Dolmetscher, den wir im Alltag manchmal auch gerne hätten zwischen Mann und Frau oder Eltern und Kindern oder Schüler und Lehrer. Und genau das tut der Heilige Geist. Ob das jetzt genau so ist, sei jetzt mal dahingestellt. Und es ist nicht leicht, sich das vorzustellen, wie redet da der Heilige Geist, wie ist er unser Fürsprecher, sich so diese unsichtbare Welt vorzustellen. Aber wir glauben ja an mehr als nur an irgendwelche guten Gedanken. Gott eilt zur Hilfe, ehe wir es überhaupt richtig aussprechen können. Und ich will es mal salopp sagen, wenn sich jemand bei Gott beschwert, dass er sich ein Bein gebrochen hat, dann kann er ja dankbar sein, dass er noch ein zweites hat, was gesund ist. Ich weiß, es ist jetzt sehr provokant gesagt. Aber was zeigt uns denn, dass wir immer schon am Ende dessen sind, was wir ertragen können? Wir denken das oft, ja. Und oft ist es auch hart. Aber es gibt in Psalm 68 ein Wort, da heißt es, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und wir haben einen Herrn, der vor dem Tod errettet. Genau das meint dieser Vers, dass wir Dinge zu tragen haben, die wir manchmal gar nicht richtig ausdrücken können. Und dass der Heilige Geist längst da ist, für uns eintritt und Gott zu Hilfe eilt. Bevor wir zusammenbrechen, bevor wir einknicken. Und ein paar Verse weiter, da klingt es eigentlich ganz ähnlich. Römer 8, Vers 34, Jesus Christus ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Jesus tut denselben Dienst, den er vor 2000 Jahren getan hat. Damals, natürlich, tat er das Entscheidende, als er am Kreuz für deine Schuld, für meine Schuld starb, um uns neues Leben zu schenken. Und wie gesagt, es klingt verrückt, wenn man sich darüber Gedanken macht, was in dieser himmlischen Welt passiert. Aber auch heute macht sich Jesus unaufhörlich für dich stark, wenn du zu ihm gehörst. Wir haben einen Fürsprecher im Himmel bei Gott, der für uns eintritt. Ich weiß, absolut verrückt, ich sage es nochmal, sich darüber Gedanken zu machen, aber irgendwo muss es ja auch mal irgendwo ein bisschen ganz praktisch und realistisch und nah werden. Sonst haben wir eine Philosophie, aber wir haben ja eine Glaubensbeziehung. Und der letzte Vers ist aus dem Hebräerbrief. Und das ist auch der Grund dafür, dass Jesus Christus alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Habt ihr das genau gehört? Ich habe gedacht, ich mache es mal ein bisschen größer. Er wird nie aufhören, für sie einzutreten. Jesus wird nie aufhören, für dich einzutreten. Spätestens ab jetzt solltest du nicht mehr sagen, Gott tut nichts in meinem Leben, wenn du zu Jesus gehörst. Wenn dir Gott so ein bisschen wichtig ist, dann weiß ich auch nicht so genau. Aber wer zu Jesus gehört, kann nicht mehr sagen, Gott tut nichts in meinem Leben. Er handelt. Er handelt wirklich, weil er dich liebt. Und weil er nicht will, dass du vor die Hunde gehst oder dass dein Glaube kleiner wird, sondern dass du wächst im Glauben und in der Liebe. Und auch heute will ich zum Schluss, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, ein paar konkrete Hinweise geben. Denn manchmal, da merken wir das Handeln Gottes erst im Nachhinein und merken, dass Gott gesorgt hat für uns, ehe wir es überhaupt gemerkt haben und auch im Moment nicht, sondern vielleicht ein Jahr später, ein paar Wochen später, ein paar Monate später. Aber manchmal haben wir den Eindruck, Gott spricht zu uns oder Gott handelt oder ist es jetzt von Gott oder ist es nicht von Gott? Kann ich mich darauf jetzt verlassen, dass Gott mir dadurch etwas zusagt, sei es eine Bibelstelle, die mir plötzlich in den Sinn kommt, ein Gedanke, der ein Gedankenblitz ist oder vielleicht vom Heiligen Geist kommt oder ein Wort, das mir jemand sagt, das mich so trifft, wo ich denke, oh, will er mir damit was sagen oder eine Begebenheit, die ganz komisch ist und ich mich frage, will Gott mir dadurch was sagen und handelt er dadurch in meinem Leben? Und da will ich dir nur 4 Punkte mitgeben, an denen du das vielleicht prüfen kannst, ob Gott wirklich in deinem Leben handelt. Das eine ist die Frage, ist das mit der Bibel vereinbar? Das ist immer die grundlegende Frage, weil Gott sich nicht gegen sein eigenes Wort stellt. Dazu ist es hilfreich zu wissen, was in der Bibel steht. Aber wenn wir uns fragen, ob das, was ich da erlebe, was ich höre, was ich sehe, mit der Bibel vereinbar ist, dann kann ich weitergehen und fragen, bezeugt es Jesus? Das ganze Neue Testament ist auf Jesus ausgerichtet. Sogar das Alte Testament deutet prophetisch auf ihn hin. Also Gott wird nichts tun, was nicht Jesus in den Mittelpunkt deines Lebens stellt. Und dann rede mit anderen Christen darüber. Und viertens, schau, wie es Gott bestätigt. Weil ich bin der festen Ansicht, dass Gott handelt und sich zeigt und dass es nicht nur einmal tut. Dass es vielleicht jemand anderem auch sagt. Deswegen ist es gut, miteinander zu reden. Aber Gott wird nicht in dein Leben irgendwie mal so kurz reinkommen und wieder rausgehen und nicht sagen, ah, jetzt hat er mich verpasst. Nein, er macht es auch nochmal. Er redet nochmal mit dir. Er zeigt dir nochmal etwas. Und dann kannst du dich darauf verlassen, dass Gott in deinem Leben eingreift und dass er unermüdlich für dich im Einsatz ist. Und keiner, der heute Morgen hier ist, sollte sagen, Gott tut nichts in meinem Leben. Nein, im Gegenteil, er ist schon längst da. Er hat schon heute den ganzen Morgen an dir gehandelt und dir Gutes getan. Und du weißt es, was es ist. Er weiß es, was es ist. Worauf du dich verlassen kannst, Gottes Handeln. Das Thema heute. Und jetzt kannst du das ernst nehmen, ihm vertrauen, glauben, dass er in dein Leben eingreift und wirklich handelt und es gerne tut, weil er dich liebt. Und das Leben ein bisschen leichter nehmen. Oder du kannst es lassen und dich wundern, warum du so oft jammerst, dich beklagst, warum du zweifelst. Die Entscheidung darüber, die liegt bei dir. Amen.